Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid aus Markneukirchen, die Gemeinde. Tradition schon seit einigen Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das sind. Volker, weißt du das? Einige sind es schon. Ost und West vereint in einem Gottesdienst. Ne? Wir freuen uns darüber. Und wir feiern unserem Gott, dem wir all das verdanken. Ihm sei die Ehre. Lange Zeit habe ich ja gedacht, Gott hat extra die Mauer geöffnet, damit ich hier im Sängerwald predigen kann. Aber es gab auch noch andere viele gute Dinge, die damit in Verbindung stehen. Die Predigt heute habe ich überschrieben, entscheide dich. Und wenn du dir jetzt mal das Bild anschaust, welche Tür würdest du wählen? Welche Türe würdest du wählen? Ist ja jeder Mensch ist ein bisschen unterschiedlich veranlagt, ja? Und man kann auch Typen von Menschen erkennen, welche Türe würdest du wählen? Ich frage mal, leg dich mal so innerlich fest, ich frage mal, wer würde die Tür rechts außen wählen? Keiner. Oh, das ist schon bitter. Dann die nächste Türe vielleicht nicht ganz so rechts außen? Auch niemand. Links außen, wer würde die Tür links außen wählen? Die Maria, genau, haben wir doch einige. Okay, links außen. Dann nicht ganz so weit links außen, die zweite von links, wer würde die wählen? Einer, okay. Und gehe ich mal davon aus, dass der größte Teil hier die mittlere Tür nehmen würde, oder? Irgendwie zieht die unseren Blick auf sie, ist auch besonders gut beleuchtet auf diesem Bild. Entscheide dich. Aber oftmals wird das Entscheiden in unserem Leben uns gar nicht so leicht gemacht, stimmt das? Wir haben ja heute so viele Angebote, so viele Möglichkeiten, grenzenlos fast, ist die Auswahl und wir haben die Wahl. Wir müssen uns entscheiden. Nicht nur heute, wir haben ja in Bayern heute Landtagswahl, ja, wenn ihr das nicht wisst. Wir wählen heute und auch da ist ja gar nicht so einfach. Für wen entscheiden wir uns? Entscheidest du dich? Ich möchte jetzt keine Empfehlung weitergeben von hier vorn, aber das ist trotzdem eine spannende Geschichte. Wir haben meistens viel zu viele Möglichkeiten, wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn ich im Internet schaue, wo auch immer, viel zu viele, die überfordern mich schon manchmal. Diese ganzen Optionen, die uns zur Verfügung stehen. Aber manchmal haben wir vielleicht auch Angst, uns zu früh festzulegen. Lieber nicht entscheiden. Ja? Lieber nicht entscheiden, es könnte noch was Besseres kommen oder jemand Besseres kommen. Ja? Oder ich könnte mich auch falsch entscheiden. Lieber nicht zu schnell entscheiden. Doch jeder, wenn wir mal überlegen, jeder, der im Leben etwas erreichen will, der vorankommen will, weiterkommen will, der muss sich entscheiden. Der muss Entscheidungen treffen in seinem Leben. Und indem ich eine Entscheidung treffe, sage ich Ja zu dem einen, aber auch in dem gleichen Moment Nein zu etwas anderem. Ja? Das bedeutet, sich zu entscheiden. Ja zu etwas zu sagen und Nein zu etwas anderem. Und ich möchte mit euch heute gemeinsam über eine Frau nachdenken. Eine Frau, die es wahrscheinlich gewohnt war, in ihrem Leben Entscheidungen zu treffen. Oftmals unternehmerische Entscheidungen wahrscheinlich, gut überlegte, kalkulierte Entscheidungen, manchmal vielleicht auch gewagte Entscheidungen. Eine falsche Entscheidung von ihr hätte ihr vielleicht, ja, den Ruin bedeuten können, geschäftsschädigend sein können oder vielleicht hängen auch Arbeitsplätze von ihren Entscheidungen ab, man weiß es nicht. Aber an diesem Tag steht sie vor der Entscheidung ihres Lebens. Vor der Entscheidung ihres Lebens, wahrscheinlich war sie an dem Morgen aufgestanden, wie an jedem Samstag, an jedem Sabbat. Einmal in der Woche nahm sie sich Zeit für ein Treffen mit Gleichgesinnten. Kam zusammen. Aber diesmal war es anders. Diesmal waren fremde Gäste dabei. Gäste aus einem anderen Land. Und alle waren gespannt, was sie so mitgebracht haben, was sie zu sagen haben, von was sie reden werden. Und ein Mann namens Paulus ergreift das Wort. Apostel soll er sein, spricht sich, tuscheln sie so untereinander. Apostel. Und dieser Paulus, der war schon eine ganze Zeit lang unterwegs gewesen im Römischen Reich. Er wollte eigentlich mit seinen Begleitern die Provinz Asien missionieren, das Evangelium verkündigen. Aber der Heilige Geist sagte nein. Dann versuchten sie es in nordöstlicher Richtung nach Bithynien. Aber der Geist Jesu sagte auch wieder nein. Und dann blieb ihm bloß noch dieser Weg übrig nach Troas. Und dort in Troas hatte dann Paulus diesen bedeutungsvollen Traum. Und sie setzten die Anweisungen, die in dem Traum deutlich wurden, um und setzten über nach Europa. Ihr könnt euch schon denken, wie es geht, oder? Ich lese mal Apostelgeschichte, Kapitel 16, ab Vers 11. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Das berichtet Lukas in der Apostelgeschichte. Und vielleicht haben Sie sich jetzt gefragt, was sollen wir hier in Philippi? Evangelium verkündigen, klar. Aber wo knüpfen wir an? Sonst war ja immer bei Paulus auch eine Synagoge so ein guter Einstieg gewesen. Ja, so ein guter Anknüpfungspunkt. Aber in Philippi gab es noch keine Synagoge. Vers 13. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Frauen. Mit Frauen. Paulus. Keine Männer. Wenn wir mal überlegen, wenn wenigstens 10 Männer in dieser Stadt gewesen, gläubige Männer in dieser Stadt, jüdische gläubige Männer in dieser Stadt gewesen wären, dann hätten sie ja sich eine schöne Synagoge einrichten können. Aber anscheinend gab es die nicht. Und so trafen sie sich hier am Fluss, ein paar Frauen, sie trafen sich zum Beten, gemeinsam Zeit zu verbringen, sich auszutauschen. Und eine Frau nahm mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, war dabei. Eine Geschäftsfrau, eine griechische Geschäftsfrau, eine Frau, die mit Purpurstoffen oder mit Färbemittel gehandelt hat, Handel trieb. Und Purpur, das war ein ganz, ganz kostbares Material. Können wir uns vielleicht heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, so ein Färbemittel. Aber das war ein ganz, ganz kostbares Material. Es war großer Aufwand, diesen Farbstoff zu gewinnen. Aus der Purpurschnecke. Ja? Ich wollte euch eigentlich ein Exemplar mitbringen. Aber aus der Purpurschnecke, die lebt im östlichen Mittelmeerraum, am Meeresboden. Und daraus wurde dann diese Purpurfarbe gewonnen. Man hat ca. 8000 solcher Schnecken gebraucht, um 1 Gramm von diesem Purpurfarbstoff herzustellen. Ja, also das erklärt dann auch die Kostbarkeit, erklärt den Preis dieser. Es war ein teurer Luxus gewesen, auch heute noch übrigens. Ich habe nachgeschaut im Internet, wollte ich eigentlich 1 Gramm auch von diesem Farbstoff mitbringen. Heute noch der teuerste Farbstoff, den du kaufen kannst. Was schätzt du, was 1 Gramm heute kostet? Ruft mal rein. Mit 3000 Euro bist du dabei. 1 Gramm von diesem Original-Purpurfarbstoff. Ja. Also ich habe mir das dann doch nicht leisten wollen. Dachte, so viel Anschauung brauchen wir da jetzt dann doch nicht. Und im Römischen Reich war es so gewesen, dieser Farbstoff war dann nur für die Oberschicht, für die Senatoren gedacht, später dann die Kaiser und Kardinäle, die Päpste, die dann alle noch kamen. Es waren reiche Leute, die sich das leisten konnten. Und auch derjenige, der mit diesem Farbstoff oder mit dieser Kleidung, mit diesem Stoff handelte, der hatte Zugang zur Oberschicht. Zugang zu denjenigen, die sich das leisten konnten. Und selber war Lydia sicherlich auch nicht schlecht betucht, kann ich mir vorstellen. Sie musste ja manchmal auch das Geld beim Einkauf des Farbstoffes vorstrecken. Ja. Material kaufen, hatte vielleicht auch viele Reisekosten und Absatz, all diese Dinge. Wir können davon ausgehen, dass hinter dieser Frau, dieser Geschäftsfrau Lydia, auch ein gewisses Kapital stand. Sie besaß auch ein größeres Haus, wie wir dann noch erfahren, wo einige Leute auch drinnen wohnten, das groß genug war, um später dann auch die Gemeinde aufzunehmen. Also kurz gesagt, hier hatten wir mit Lydia eine erfolgreiche Geschäftsfrau, eine Unternehmerin. Und sie ist an diesem Morgen, an diesem Fluss, bei dem Treffen der Frauen dabei. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Ich lese mal weiter. Die Gott anbetete, so heißt es im Text, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Während sie Paulus zuhörte, öffnete der Herr ihr Herz für die Botschaft des Evangeliums. Und jetzt kommt für Lydia ein ganz, ganz bedeutungsvoller Augenblick. Sie wird herausgefordert, durch diese Verkündigung des Apostel Paulus herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Aber zunächst einmal entscheidet sie sich ja erstmal zuzuhören. Auch das ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen zuhören. Ja. Aufmerksam zuhören. Nicht gleich, sie hätte ja auch gleich wieder heimgehen können. Was will dieser Fremde hier? Paulus, wer ist das schon? Was hat der mir zu sagen? Ja. Nicht gleich wieder heimgehen, weil der Prediger nicht passt. Ich verrate euch mal, was es soll Christen geben. Die erkundigen sich vorher, wer denn beim Gottesdienst predigt. Und dann entscheiden sie. Ja, komme ich oder komme ich? Bei euch nicht, ne? Nein. Aber ich habe schon mal gehört. Ja. Lydia hätte auch sagen können, was wollen diese Fremden? Was will Paulus hier? Hat er mir überhaupt was zu sagen? Soll es erst mal so weit bringen wie ich? Ja. Niemand kannte Paulus zu dieser Zeit an diesem Ort. Niemand wusste genau, wer ihn beauftragt hat, wer ihm die Vollmacht gegeben hat. Da kommt so ein Typ daher und will mir einen Vortrag halten. Ist das für mich überhaupt relevant für mein Leben, für meine Situation? Oder kann ich eigentlich gleich auf Durchgang schalten? Geht mich das gar nichts an? Ich weiß doch Bescheid. Ich weiß doch, was ich glaube. Ich habe meine Überzeugungen. Aber nein, Lydia ist bereit. Sie lässt sich drauf ein. Sie hört mal zu. Mal schauen, was diese zu sagen haben, was die über diesen Gott, von dem sie sprechen, zu sagen haben. Sie war eine gottesfürchtige Frau, diese Lydia, wie das die Bibel auch bezeichnet. Mit dieser Bezeichnung hier, Anbetende oder die Gott anbetet, wurden gottesfürchtige Heiden bezeichnet oder benannt, die sich zum jüdischen Glauben oder zur Synagoge hielten. Es waren keine Proselyten, die also zum Judentum konvertiert worden, aber sie stand dem Judentum sehr nahe. Es war für sie interessant, dieser Glaube, und sie hielt sich zu diesen jüdischen Frauen. Sie entdeckte für sich diesen Gott Israels. Ja, vielleicht hatte sie die Nase voll gehabt von dieser Vielgötterei Griechenlands oder auch von der Philosophie, die vorherrschte, hatte sie die Nase voll. Die haben auch nicht die richtigen Antworten gebracht. Sie merkte, der Gott Israels, dieser einzige Gott, der ist etwas Besonderes. Der hat etwas, was mich anzieht. Und so traf sie sich mit Gleichgesinnten am Fluss. Denn, wie gesagt, es gab noch keine Synagoge in Philippi. Und als jetzt Paulus mit seinem ganzen Team dort auftaucht und das Wort Gottes verkündigte, Wort Gottes ihn nahe brachte, dann entscheidet sie sich, ich möchte einmal zuhören. Ich möchte aufmerksam sein, möchte hören, was dieser Gott oder was es mit diesem Glauben an diesen Gott, an diesen Jesus auf sich hat. Ich lasse mir mal was sagen. Ich lasse mir mal hineinsprechen in mein Leben. Ich bin mal offen dafür, dass sich vielleicht auch in meinem Denken etwas ändert. Sie trifft, so finde ich, die erste gute Entscheidung und hört zu. Aber sie traf auch noch eine zweite gute Entscheidung. Ich lass mich taufen. Ich lass mich taufen. Sie ließ sich gemeinsam mit all denjenigen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen, denn der Herr hatte ihr Herz geöffnet. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Wisst ihr, Herzen öffnen, das kann eigentlich nur der Herr. Ja, das kann nur der Herr. Diese Herzen öffnen. Das konnte der große Apostel Paulus nicht. Und das konnte sie auch selber nicht. Ja, sie war offen, hatte eine Bereitschaft, aber letztendlich ist es ein Handeln Gottes an ihrem Herzen. Der Herr öffnete ihr das Herz. Dieses Wunder der Erneuerung im Herzen kann nur Gott tun. Er öffnet die Herzen für diese rettende Botschaft, für das Evangelium. Und dann kommt sie zu dem Entschluss, ich werde mich taufen lassen. Wahrscheinlich hat Paulus gleich bei seiner ersten Verkündigung auch die Taufe mit erwähnt, gleich so einen Taufgrundkurs gemacht. Nebenbei, jedenfalls kam sie auf diesen Gedanken, ich werde mich taufen lassen. Und wer das sagt, der trifft eine wesentliche Entscheidung. Er hat sich für etwas Wesentliches entschieden in seinem Leben. Er sagt damit, ab jetzt ist Jesus Christus mein Herr. Er regiert in meinem Leben. Er ist das Wichtigste. Meine berufliche Karriere ist nicht mehr das Wichtigste. Umsatz und Gewinn ist nicht mehr das Wichtigste. Weder Geld noch Besitz. Alles, worum sich sonst mein Leben so gedreht hat, ist nicht mehr das Wichtigste. Das gerät in den Hintergrund. Jetzt ist Jesus Christus mein Herr. Es findet bei dieser Lydia so ein richtiger Kurswechsel statt. Ein richtiger Kurswechsel. Und ab diesem Zeitpunkt, so kann ich mir es vorstellen, wir erfahren ja sehr wenig, aber ab diesem Zeitpunkt lebte Lydia anders, nach den Werten Gottes. Wahrscheinlich war sie auch anders, auch als alle anderen in ihrer Geschäftswelt ringsherum, ihre Kolleginnen. Sie war anders, vielleicht kam sie sogar manchen komisch vor. Abartig. Bislang, naja, hat sie ein bisschen sympathisiert mit der jüdischen Religion, geht mal hin und wieder zu einer Versammlung, aber sie hat sich damit noch nicht wirklich positioniert. Doch jetzt, durch diese Taufe, wurde es anders. Jetzt sagt sie ja. Jetzt bekennt sie es in der Öffentlichkeit, ja. Und das hat bestimmt auch in ihrem Umfeld, wie vielleicht auch in deinem Umfeld, Fragen aufgeworfen. Gerüchte verbreitet, vielleicht sogar Geschäftspartner verunsichert. Wo geht die jetzt hin? Ist das nicht eine Sekte? Taufen lassen? So richtig mit Untertauchen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Das ist alles verdächtig, ja. Aber das mögliche Gerede, das war ja egal. Sie hat den gefunden, der ihr Leben verändert, der ihr Leben von nun an bestimmt. Ihr Herz war geöffnet für Jesus Christus. Er hat sie berührt und ergriffen. Und deshalb trifft sie an diesem Tag diese bedeutungsvolle Entscheidung, sich taufen zu lassen. Und nicht nur sie, sondern die ganze Familie und alle, die in ihrem Haus mit ihr waren. Wir wissen nicht, ob da ein Mann war. Ich vermute ja fast nicht. Vielleicht war sie verwitwet gewesen. Deutlich wurde aber, dass sie einen größeren Haushalt hat. Und in der Antike gehörten da ja auch mehrere, eine größere Verwandtschaftskreis noch dazu und auch die Diener, Knechte, Sklaven, Mitarbeiter. Doch nicht, dass sie gezwungen hat, lasst euch jetzt auch taufen, sondern als ja Vorsteher eines Hauses war sie angesehen, eine Frau, die Respekt hatte und Ansehen hatte, die Einfluss hatte. Und so haben diejenigen, die sie beobachtet haben, erkannt, wenn die Frau, wenn Lydia diesen Schritt geht, dann ist es etwas Gutes und wir wollen auch diesen Weg gehen, haben sich entschieden, diesen gleichen Weg einzuschlagen, ihr zu folgen. Und so kam eine ganze Reihe von Leuten an diesem Tag zum Glauben und ließen sich taufen, weil diese Geschäftsfrau, die mit ihren Luxusstoffen handelte, sich für Jesus Christus entschieden hat. Auch was du machst in deinem Leben ist bedeutungsvoll, nicht nur für dich, sondern auch für Menschen, die dich beobachten, die drauf schauen, wie gehst du mit der und der Situation um, wie reagierst du auf dies und das, was tust du. Menschen beobachten dich. Ja. Hier auf dem Dorf besonders. Ja. Ja, so daraufhin bat sie Paulus und sein Team, ihre Gäste zu sein. Vers 15. Als sie aber getauft worden war, und ihr Haus bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich dem Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. sagt Lukas, der ja bei dem Team von Paulus mit dabei ist. Ja, er spricht dann hier in der Ich-Form und sie nötigte uns. Wieso berichtet das Lukas eigentlich so ausführlich und betont? Ja, wir würden lieber gerne mehr über ihre Bekehrung wissen. Da ist er ja sehr sparsam in seinem Bericht. Ja. Der Herr öffnet das Herz und schon sind wir bei der Taufe. Kommt da nicht noch was dazwischen, fragen wir uns. Vielmehr würden wir wissen, wie sie sich in unseren Augen ordentlich bekehrt hat. Hat sie die Hand gehoben beim Aufruf oder ist sie nach vorne gegangen? Ja. War die Buße auch gründlich gewesen? Oder wie sieht es mit dem Glaubensgrundkurs aus? Hatten die überhaupt ordentliche Taufkleider gehabt? Ja. Ausreichend in dieser Menge. Fehlanzeige. Kein Glaubensbekenntnis, kein überzeugendes Zeugnis lesen wir hier. Der einzige Satz, der uns aus Lydias Mund berichtet wird, ist dieser. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an dem Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und bleibt meine Gäste. So überträgt es eine andere Übersetzung. Und wir wissen ja, dass Lukas eigentlich diese Angewohnheit hat, sowieso recht sparsam zu berichten. Vielmehr greift er so bestimmte Ereignisse auf, die repräsentativ sind und etwas deutlich machen. Und bei dieser Lydia hier, diese erste Frau in Europa, von ihr wird uns berichtet, nicht wie sie sich bekehrt hat so richtig, sondern dieser einzige Satz. Und das ist für mich schon ein bisschen wenig. Ja. Wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Aber wisst ihr, was in diesem Satz deutlich wird? Ganz schnell hat diese Lydia begriffen, Glaube ist keine Privatsache. Glaube ist keine Privatsache. Ja, das Heil in Christus wird ganz individuell und ganz persönlich ergriffen. Aber gelebt wird dieser Glaube, dieses Heil in Gemeinschaft. Und das hat diese Lydia ganz am Anfang schon begriffen. Glaube an Jesus Christus führt hinein in die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Glaube bindet mich zusammen mit anderen. Er ruft förmlich hinein in die Gemeinschaft. Und Gemeinde, für mein Leben ist sie ganz, ganz wichtig. Für meine Nachfolge ist sie ganz, ganz wichtig geworden. Und auch darin wird hier diese Bereitschaft von dieser Frau deutlich, sich hineinsprechen zu lassen in ihr Leben, sich wieder unterzuordnen, auch in einer Gemeinde. Korrektur, Ermahnung, Ermutigung, Beistand, Trost, all das, was Gemeinde ausmacht. Und vieles mehr. Unsere Glaubensgeschwister, sie helfen uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Weißt du das? Auf dem Weg zu bleiben, dran zu bleiben, durchzuhalten. Auch selbst als Gemeinden. Ja, wir sind ja heute zwei Gemeinden zusammen. Als Gemeinden kann man auch mal als einzelne Gemeinde in Schieflage geraten. Einseitige Betonung oder was auch immer. Kann passieren. Und deshalb ist es so gut, dass wir heute gemeinsam auch mal Gottesdienst feiern, uns austauschen auch und da wieder auch mal einen Blick von außen zulassen. Zuspruch unserer Geschwister, gerade in Zeiten auch, die uns niederdrücken wollen, die uns abbringen wollen vom Glauben. Lydia fragt hier diese Männer, wie schätzt ihr das ein? Wie seht ihr meinen Glauben? Ist es soweit? Ja? Wie beurteilt ihr meinen Glauben? Seid ihr überzeugt, dass mein Leben Jesus gehört? Dann kommt in mein Haus und bleibt eine Weile. Habt mit mir Gemeinschaft. Ja. Es ist gut, so reflektiert auch zu leben, mal zu fragen, was denkst du über mein Glaubensleben? Was denkst du darüber, was ich so zusammenlebe? Nicht nur sonntags, morgen. Ja? Da sehen wir ja alle gut aus, da kommen wir alle gut weg. Aber Montag, Dienstag, was denkst du über das Leben, was ich so führe? Ja. Was ich so rede, was ich so denke und was ich mache? Jedenfalls, in diesem Haus, in dieser Frau, entstand die erste Gemeinde Europas. Diese Gemeinde, von der aus letztendlich ganz die Mission in ganz Europa weiterging, es begann alles mit einer Frau. Ist das nicht interessant? Ja? Eine Frau, die mit Luxusstoffen handelte. Die erste Gemeinde wurde wahrscheinlich von ihr geleitet und verantwortet. Ja? Darf denn eine Frau eine Gemeinde leiten? War ja für lange Zeit gar nicht so selbstverständlich gewesen, oder? Selbst Paulus musste sich im Traum durch einen Mann überzeugen lassen, dass er übersetzt. Was wäre gewesen, wenn ihm eine Frau erschienen wäre im Traum? Spannende Frage, ne? Wir wissen es nicht. Jedenfalls, hier ist eine Frau, die bei der Gemeindegründung beteiligt ist, so formuliere ich es mal ganz vorsichtig, und später, als Paulus und Silas dann im Gefängnis waren, wieder entlassen wurden, dann besuchen sie die Gemeinde und dann sind auch Brüder, jetzt sind dann auch Brüder mit dabei, anscheinend waren dann mehr Männer und dann wurden sie nur noch als Brüder bezeichnet, leider, ja, gerade die Frau wieder im Hintergrund. Aber sie werden besucht, Lydia ging, besucht in der Gemeinde, die Lydia geleitet hat, so davon gehe ich aus. Lydia traf die richtige Entscheidung in ihrem Leben. Drei richtige Entscheidungen, die wir uns heute angeschaut haben. Erstens zuzuhören, dann diese Entscheidung zur Taufe und letztendlich auch noch diese Entscheidung für Gemeinschaft, für die Gemeinde. Auch da braucht es eine Entscheidung. Ja? Und das macht sie zu einem ganz besonderen Menschen, zu einer besonderen Person. Wir kriegen vieles ja gar nicht hin von dem. Allein schon zuhören, sich was sagen lassen. Manche wollen das nicht. Manche wissen es besser. Und dann sich taufen zu lassen, so festzulegen, Ja zu sagen, zu meinem Glauben zu stehen und gar öffentlich das zu bekennen. Und dann natürlich auch verbindlich sich einer Gemeinde anzuschließen. Viele wollen das vermeiden. Aber Lydia ist diese drei Schritte gegangen, hat sich dafür entschieden, diese Entscheidung getroffen für ihr Leben. Wie sieht's bei dir aus? Was steht bei dir für eine Entscheidung an? Wo spürst du, ich muss eine Entscheidung treffen? Ja. Lydia hörte Gottes Wort. Sie verband ihr Leben mit Jesus Christus und bezeugt es in der Taufe. Und sie sagt Ja zu der neuen Gemeinschaft, in die Gott sie hineingeführt, hineingestellt hat. Und so traf diese Frau Lydia maßgebliche Entscheidungen für ihr Leben, aber nicht nur das, sondern auch letztendlich hatte das Auswirkungen auf die Zukunft Europas. Sie wird hier hervorgerufen als die erste Frau, die erste, die in Europa zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und wenn es um Entscheidungen geht, geht es ja nicht nur um Bekehrung. Es geht überhaupt um Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen im Leben. Das gehört dazu. Manche tun sich schwer, wie ich am Anfang sagte, damit. Ja. Aber es ist ein Zeichen von Reife, von Erwachsenwerden, Entscheidungen zu treffen. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viel Unentschlossenheit spürbar wird. Unverbindlichkeit, Unzuverlässigkeit ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Ja. Bloß nicht festlegen. Mir alles offen halten. Nach Möglichkeit. Mal sehen, vielleicht gibt es noch was Besseres, vielleicht kommt noch ein besserer. Oder auch im Gemeindeleben, Termine, Veranstaltungen, du weißt nie, wer kommt. Ja. Doch wer reif und erwachsen wird, der merkt auch, ich muss Entscheidungen treffen. Ich muss Entscheidungen treffen. Ob das jetzt im geistlichen Leben ist oder auch im Beruf, im privaten Leben, du musst Entscheidungen treffen, zu denen du auch stehst, zu denen du stehst. Und dazu gehört Mut. Mut und auch ein gewisser Weitblick, Weitblick hinein. Das alles will Gott uns schenken. Gott hilft uns, durch seinen Heiligen Geist gute Entscheidungen zu treffen. Ich durfte das schon so oft in meinem Leben erleben, wie Gott mir hilft, richtige Entscheidungen zu treffen. Und doch nimmt Gott uns nicht alle Entscheidungen ab. Ja, ihr Lieben. Das wäre ja einfach und schön, ja, wenn er uns alle Entscheidungen, er manövriert uns nicht einfach so ferngesteuert durchs Leben. Nein, geistliche Reife bedeutet auch immer wieder selbst gottgemäße Entscheidungen zu treffen. Das ist wichtig, gottgemäße Entscheidungen zu suchen. Ja. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich noch, so im charismatischen Lager, da wurde es als besonders geistlich angesehen, wenn ich wegen jedem Piep den Heiligen Geist um Weisung frage. Ja? Jetzt links abbiegen oder rechts abbiegen, hier oder da. Nein, kann mal in manchen Situationen wichtig sein und in großen Entscheidungen. Aber Gott möchte mündige Kinder haben. Mündige Kinder, die reif und erwachsen werden und in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die ihm gefallen. Ja? Dahin sollen wir gelangen. Entscheidungen in Verantwortung vor Gott, im Bewusstsein seines Willens, aber auch der Konsequenzen für unser Leben. Und dann sind wir aber auch herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Gott will uns dabei helfen. Und vielleicht stehst du momentan vor irgendeiner Entscheidung in deinem Leben. Manche stehen vielleicht vor dieser Entscheidung für Jesus Christus. Ja. Schieb es nicht länger vor dir her. Heute wäre ein guter Zeitpunkt, diese Entscheidung zu treffen. Ja zu sagen zu Jesus. Oder du konntest vielleicht bisher noch nicht durchdringen und diese Entscheidung treffen, dich taufen zu lassen. Auch dafür wäre heute ein guter Zeitpunkt, eine gute Gelegenheit. Oder auch Gemeinde, dich verbindlich einzubringen in Gemeinde. Ja zu sagen zu Gemeinde. Mitarbeit, das Gleiche. Auch bei Mitarbeit braucht es eine Entscheidung. Ja, ich möchte mitarbeiten. Es gibt so viele Dinge, die uns ablenken wollen, die uns wegziehen wollen. Entscheide dich, Gott zu dienen. Du sagst, aber ich will mich doch nicht festnageln lassen. Überleg mal, Jesus Christus hat sich für dich am Kreuz festnageln lassen. Und vielleicht merkst du jetzt für dich, ich muss diesen Schritt gehen, ich muss eine Entscheidung treffen. Vielleicht sind es bei dir auch ganz andere Themen, als die ich jetzt angesprochen habe, beruflich oder deinen Lebensumständen, wo du merkst, ich muss eine Entscheidung treffen, so kann es nicht mehr weitergehen. Ich muss was verändern. Dann lass uns doch zusammen beten, dass Gott uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Entscheidungen, die Gott gefallen. Entscheidungen, die uns weiterbringen. Er schenkt Durchblick. Er schenkt Durchblick in den Wirrwarr unserer Zeit. In den Wirrwarr der Informationen auch unserer Zeit. Er schenkt Weitblick in der Kurzlebigkeit unserer Zeit. Und er schenkt Mut in der Mutlosigkeit unserer Zeit. Entscheidungen zu treffen und auch dazu zu stehen. Und das alles kann vielleicht auch einen Richtungswechsel bedeuten in deinem Leben. Aber vielleicht nicht nur für dich, sondern auch für andere, die auf dich schauen, die auf dich blicken, wie hier bei Lydia es der Fall war. Du bist jetzt nicht die erste Frau in Europa. Du bist nicht der erste Mann in Schwarzenbach oder in Markneukirchen. Aber vielleicht bist du der oder die erste in deiner Familie, in deinem Umfeld, deinen Klassenkameraden, bei deiner Arbeit. Und du gehst voran durch eine mutige Entscheidung, auf die andere blicken und vielleicht ebenfalls mutige Entscheidungen treffen, einen Schritt gehen in die richtige Richtung. Lass dich von Gott leiten und lass dir immer wieder Mut schenken, Entscheidungen zu treffen. Der Herr segne dich dazu. Lass uns noch beten.